Deutschlandfunk Kultur heute.
Wer vom Tier auf den Menschen überspringt, der schafft es auch vom realen Leben auf die Bühne. Gleich zweimal ging es beim Kunstfest in Weimar um Corona, bei neuen Stücken von Sibylle Berg und Falk Richter. Eines darf bleiben, für das andere sollte besser ein Gegenmittel gefunden werden. Gleich mehr dazu. Außerdem geht es bei uns um Fotografien von Michael Schmidt. Eine große Retrospektive ist gerade in Berlin zu sehen. Und es geht um den König von Kalifornien. Das gleichnamige Stück über einen Goldrausch und seine Folgen hatte gerade Premiere an der Volksbühne. Am Mikrofon ist Mascha Drost. Herzlich willkommen. Die Autorin Sibylle Berg ist in Weimar geboren und aufgewachsen. Dass sie jetzt in der Schweiz lebt, kann man ihr also nicht verübeln. Dort hätte sie das Gefühl, es könne einem nichts zustoßen, sagt sie in einem Interview. In Weimar wiederum ist in ihrer Kindheit und Jugend ihr Schlimmes widerfahren, privat wie politisch. Eine Außenseiterin war sie immer und blieb es bis zu ihrer Ausreise in den Westen. Und da man es in Weimar neben Goethe und Schiller ohnehin schwer hat als Autor oder Autorin, Außenseiter hin oder her, hat es bis jetzt gedauert, dass ein Stück von Sibylle Berg dort uraufgeführt wurde. Paul oder Im Frühling ging die Erde unter, heißt es, und erzählt die Geschichte eines Jugendlichen am Rande des Nervenzusammenbruchs in Corona-Zeiten. Ob man der Autorin damit einen Gefallen getan hat, weiß Michael Lages. Er hat dieses und das neue Stück von Falk Richter beim Kunstfest Weimar gesehen.
Der erste Inszenierungsversuch mit dem neuen Text der gebürtigen Weimaranerin Sibylle Berg ist eine durchaus derbe Enttäuschung. Was vielleicht aber nicht an der Autorin liegt. Denn Paul oder Im Frühling ging die Erde unter, die Coming-out-Erinnerung eines Jungen in tieferer Provinz, könnte Kraft und Atmosphäre entwickeln, wenn sie denn ernst genommen würde. Regisseur Ersan Montag aber und vor allem Solodarsteller Benny Claessens, für den Bergs Text angeblich konzipiert worden ist, verkitschen die Fantasie zielstrebig und absichtsvoll zur Trash-Show. Claessens in verschiedenen Fummelklamotten mit viel bloßer Brust und nacktem Bauch darunter, sowie mit endlos albernen Improvisationen über die Sehnsucht nach Theater zu Beginn. Montag obendrein mit sehr viel Musik von Richard Wagner bis Joni Mitchell sowie an sehr langen Haaren herbeigezogenen szenischen Einfällen. Nachbildungen des Goethe- und Schiller-Monuments werden bemüht, das in echt ja vor dem Nationaltheater in Weimar steht. Durch Frau Berg heute spräche wohl der Goethe von damals, Raund Claessens. Naja, eine englische Telefonzelle steht nutzlos herum und der Schauspieler kommt lohengrinsend in einem Schwanmodell hereingerollt. Schnickschnack überall. Bergs Text über Paul, der gegen Ende die eigene Homosexualität entdeckt, wird dazu mal vom Blatt gelesen, mal vom Tonband zugespielt.
Der Junge hieß Paul. Paul nannte ihn seine Mutter. Ob sie an Paul McCartney gedacht hatte bei seiner Geburt, fragte er sich lieber nicht. Das wäre zu erbärmlich. Die Wahrheit war, seine Mutter hat an nichts gedacht damals, außer lass den Mist vorbeigehen.
Aber zum Glück ist auch der Autorin selbst, die zwischendurch mal kurz angerufen wird, die eigene Arbeit und wie die aufbereitet wird, offenbar ziemlich egal. Texte würden generell überschätzt, sagt sie, und Claessens könne ja auch ein bisschen tanzen, wenn er nicht mehr weiter wisse. All dieser Unfug ist nur dafür gut, dass sich das Festival noch einer Uraufführung rühmen kann. Derart zusammengeschludertes Zeug aber ist nur peinlich und beschädigt im Grunde den guten Ruf von allen Beteiligten. Ganz anders und erheblich klüger gedacht und gemacht ist Falk Richters neuer Text in der Regie des Autors selbst. Five Deleted Messages deliriert sich mit einem geschickten Kniff in die paranoiden Fantasien eines Schauspielers hinein, der im Lockdown alle Jobs und Perspektiven verliert. Faust sollte er spielen, am Nationaltheater, in Weimar. Jetzt schaut er wirre Videos, er vereinsamt dramatisch und wird immer anfälliger für gefährliches Geschwätz und haltloses Geschwafel nach Art der Demo-Parolen von Corona-Leugnern. Immer tiefer spinnt sich die Figur, die auch noch wie bei Kafka Herr K. heißt, in die Isolation hinein, als wäre mit Quarantäne und Lockdown das öffentliche Leben drumherum zum Erliegen gekommen. Der Stillstand aber ist in ihm. Und immer bleibt es 5 Uhr nachmittags auf der Uhr von Herrn K. Eigentlich spricht er nur noch mit sich selber, nachts, nackt vor dem Kühlschrank und ins Eisfach hinein. Aus aktuellem Anlass fantasiert er auch noch die Rolle des Retters von Tieren aus Massenhaltung und Massenschlachtung für sich selbst herbei. Und all diese Albträume verunsichern ihn derart, dass das Potenzial zum Verschwörungsideologen in ihm beständig wächst. Wer Gedanken und Motive demonstrierender Corona-Leugner noch immer gern verstehen würde, kann der psychopathologischen Verirrung in Einsamkeit und Verfolgungswahn mit Richters Text sicher gut folgen, zumal der Autor sie sehr geschickt spiegelt in der Entwicklung der klassischen Faustfigur, an der Herr K. ja eigentlich gerade arbeitet. Durch diesen Echoraum wird aus dem starken Text ein richtig gutes Stück, natürlich auch durch das extrem reflektierte Spiel von Dimitri Schad, sowohl live als auch in den brillanten Videos von Chris Kondek. Und so startet das Kunstfest Weimar unentschieden mit Top und Flop.
Ein halb enttäuschter Michael Lages aus Weimar. Heute wurde dort auch der Geburtstag des Mannes gefeiert, ohne den Weimar wohl noch lange ein Nest zwischen Jena und Erfurt geblieben wäre. Goethe, vor 271 Jahren wurde er geboren. Traditionell werden an diesem Datum die Goethe-Medaillen vergeben für besondere wissenschaftliche oder literarische, didaktische, organisatorische Leistungen, die der Vermittlung zwischen deutscher Kultur oder der Kultur der Partnerländer zugutekommen. Zitat Ende. In diesem Jahr gingen die Medaillen an die bolivianische Künstlerin und Museumsdirektorin Elvira Espejo Aica, den britischen Schriftsteller Ian McEwan und an Susiska Werner, Schriftstellerin, Verlegerin und Kuratorin aus Südafrika. Die Verleihung fand in diesem Jahr digital statt und Henry Bernhard fand sich für uns zugeschaltet.
Das Gleiche lässt uns in Ruhe. Aber der Widerspruch ist es, der uns produktiv macht. Weise Worte von Johann Wolfgang von Goethe, dem Giganten der deutschen Literatur. Und irgendwie passt das in unsere Zeit, wenn uns unvorhersehbare Ereignisse dazu zwingen, neue, kreative Lösungen zu finden.
Digitaler Festakt, nennen sie es, produziert von der Deutschen Welle. Doch sie haben sich wirklich Mühe gegeben, beim Goethe-Institut die Verleihung der Goethe-Medaillen ansprechend, unterhaltsam und kurzweilig zu gestalten. Mit professioneller Kameraarbeit, gut geschnittenen Kurzfilmen über die drei Preisträger, mit Musikeinspielungen. Dennoch fühlt sich die knappe Stunde länger an als die sonst üblichen über 2 Stunden im Weimarer Stadtschloss. Festlichkeit und Pathos brauchen Zeit, brauchen Publikum und funktionieren eben doch eher an auratischen Orten als im Livestream. Weshalb es wohl gut war, dass das Goethe-Institut auf eben dieses Pathos verzichtet und eine Moderatorin eingesetzt hat, Karin Helmstedt, die sonst eher für Lifestyle und Sportberichterstattung steht.
Dieses Jahr steht die Preisvergabe unter dem Motto Widerspruch ertragen, der Ertrag des Widerspruchs. Es ist ein Plädoyer für Vielfalt, denn aus Widersprüchen entstehen oft fruchtbare Erkenntnisse.
Alle drei Preisträger wurden, und dies durchaus in der Tradition der vergangenen Jahre, in kurzen Einspielern vorgestellt. Elvira Espejo Aica begann als Weberin, die traditionelle und zeitgenössische Muster und Techniken kombinierte.
2013 übernimmt die Künstlerin, Forscherin und Musikerin das Museum für Ethnographie und Folklore in La Paz und krempelt erwartungsgemäß den ganzen Betrieb um. Moderne Präsentationsformen für die traditionelle Kunst aus unterschiedlichen Ländern. Das Museum gilt heute als eine der wichtigsten Kulturinstitutionen in Bolivien.
Nach dem Sturz von Präsident Morales 2019 musste Elvira Espejo Aica ihren Posten räumen. So ist die Goethe-Medaille auch als Ermutigung zu verstehen. Die Laudatio auf Ian McEwan hielt Franziska Augstein. Sie pries den britischen Schriftsteller für seinen wachen Blick auf Deutschland und die Welt, für seine aktuellen Themen wie Klimawandel und Neoliberalismus und für den liebevollen Umgang mit seinen Charakteren.
Most of them are not quite able to live up to their own standards.
Die meisten könnten ihren Ansprüchen an sich selbst nicht gerecht werden. Sie neigten dazu, an sich selbst zu scheitern. Die Kluft zwischen dem, wie jemand sein möchte, und dem, wie die Person tatsächlich agiere, das sei der Raum, in dem Ian McEwans Humor sich entfalte, sagte Franziska Augstein, aufgezeichnet wie auch die anderen Laudatoren vor den Kolonnaden an der Alten Nationalgalerie in Berlin. Die südafrikanische Schriftstellerin, Verlegerin, Journalistin und Kuratorin Sukiswa Werner ist die erste afrikanische Frau, die mit der Goethe-Medaille ausgezeichnet wurde.
Ich kämpfe für Afrika und für Frauen. Das erzählen auch meine Bücher. Alles dreht sich um die Frage der Identität. Ich schreibe für Leser, aber noch mehr für Leute, die Lesen langweilig finden. Denen sage ich, ha, ich habe ein Buch für dich. Lies eine Seite und dann sag nochmal, es sei langweilig.
Sie setzte sich ein für die Stimmen der Schriftstellerinnen in Afrika und leiste wertvolle kulturelle Vernetzungsarbeit zwischen Afrika und Europa, die sie zum Vorbild einer ganzen Generation in ihrem Land werden lasse, sagte ihre Laudatorin Zoe Beck. Sue Kiswawana sorge mit dafür, dass die Geschichten eines ganzen Kontinents gehört würden. Sie trage sie in die Welt, über die Grenzen und trage damit dazu bei, dass der literarische Kanon der westlichen Schulen und Universitäten nicht mehr nur vorwiegend weiß und männlich sei. Am Ende des einstündigen Livestreams stand die inzwischen obligatorische Skype-Konferenz. Der Präsident des Goethe-Instituts, Klaus-Dieter Lehmann, sprach mit den drei Preisträgern über den Einfluss der Corona-Pandemie auf Politik, Wirtschaft und Kultur, über die Folgen des Kolonialismus, über Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Interessantes Resümee: Corona habe den Austausch über die Grenzen hinweg verstärkt und nicht etwa geschwächt.
So, I think you believe in art. This is the answer. Thank you very much, all of you. Bye bye.
Die Verleihung der Goethe-Medaillen in diesem Jahr digital. Bilden Sie doch einfach das ab, was Sie kennen. Diesen Ratschlag, den überambitionierte junge Künstler so oft bekommen, den brauchte man Michael Schmidt nicht zu geben. Der Mann mit dem Allerweltsnamen interessierte sich von Anfang an vor allem für die Allerweltsgeschichten vor seiner Haustür und wurde damit weltberühmt. Kreuzberg und Wedding, da kannte er sich aus. Da ist er herumgestreift, erst als Polizist und dann als Fotograf. Seit den 60er Jahren ist Michael Schmidt durch Berlin gezogen, mit Schwarz-Weiß-Filmen durch meist graue Straßen. Und ihn hat die Entwicklung dieser Stadt bis zu seinem Tod vor 6 Jahren nicht losgelassen. In Berlin ist jetzt auch gerade eine große Retrospektive seiner Fotografien zu sehen, über die ich jetzt mit Stefan Koldehoff sprechen möchte. Die 60er, 70er, 80er Jahre in Wedding und Kreuzberg, das sind Arbeiterviertel, das sind Rückzugsorte für Außenseiter. Was hat denn Michael Schmidt dort gesucht? Was hat er gefunden?
Ich glaube gar nicht, dass er so unbedingt gesucht hat. Es waren ja am Anfang Auftragsarbeiten, die er da ausgeführt hat. Da gab es noch Bezirksämter oder den Senat, die tatsächlich Fotografinnen und Fotografen beauftragt haben. Schaut doch mal, was vor eurer Haustür so los ist. Und das hat er konsequent getan. Da entstand zum Beispiel 1975 neben diesen Stadtteilbüchern, er hat meist für Bücher gearbeitet, erschien eine Reihe, die hieß Die berufstätige Frau in Kreuzberg. Und das klingt heute so wahnsinnig lächerlich. Wenn man aber weiß, dass Michael Schmidt eigentlich einer der konsequentesten zeitgenössischen, also wirklich in der Zeit fotografierenden Foto- und Bildkünstler war, dann macht das plötzlich Sinn. Wenn man weiß, dass bis in die 70er Jahre hinein die Frauen sich von ihren Ehemännern noch genehmigen lassen müssten, überhaupt berufstätig sein zu dürfen, dann war er derjenige, der da plötzlich den Arbeitsablauf, den Tagesablauf, die Unterscheidung zwischen Freiheit, Freizeit und Arbeit fotografiert hat. Das waren die Themen, die er, glaube ich, nicht gesucht, die er einfach gefunden hat, weil er sehr wach geguckt hat.
Und wie hat er geguckt durch die Kamera? Ist er mehr ein stiller Beobachter, Dokumentator?
Also ich könnte es mir jetzt ganz einfach machen und könnte den Essener Fotohistoriker Steffen Simon zitieren, der gesagt hat, er war ein Soziologe mit fotografischen Mitteln. Da ist, glaube ich, auch was dran. Es ist so die Grenze zwischen der rein dokumentarischen Fotografie, also abbilden, was ist, aber eben auch dem persönlichen Blick dabei. Ihn haben natürlich bestimmte Sachen interessiert. Er hat natürlich dahin geguckt, wo diese merkwürdige Stadt Berlin völlig zerrissen war, völlig undefiniert, wo die Brachen waren, wo die Nachkriegswunden noch gewesen sind und natürlich die Menschen, die dort gelebt haben. Und das ist ein völlig unvoyeuristischer Blick. Also auch da, wenn man so an die Street-Photography der Amerikaner aus der gleichen Zeit suchte, hat man ja so nach den schrägen Figuren geguckt. Wer fällt irgendwie
auch sehr inszeniert,
eben
ne?
aus der sogenannten Norm? Das war sein Blick überhaupt nicht. Also man konnte wirklich das Gefühl haben, dass dieser ehemalige Polizist, der dann übrigens 1976 auch an der Volkshochschule in Kreuzberg eine eigene Fotowerkstatt gemacht hat, große, heute weltberühmte Fotografie von großen Namen gezeigt hat, dass er einfach nur gehen und gucken musste. Aber so einfach ist es dann wahrscheinlich doch nicht gewesen.
Die Ausstellung versammelt Bilder von 1965 bis 2014. Da hat Berlin ja eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht. Hat das auch auf seine Kunst, auf die Fotos abgefärbt? Haben sich seine Bilder, sein Zugang, Hat er sich verändert?
Also Berlin ist immer sein Thema gewesen. Das ist auch in der Ausstellung im Hamburger Bahnhof jetzt, in diesen 8 großen Räumen, von denen man gerne noch mal 8 hätte haben können. Der berühmte rote Faden. Er hat 1987 zum Beispiel eine Serie erarbeitet, die hieß Waffenruhe. Das war sozusagen eine Art Psychogramm dieser geteilten Stadt. Erst später dann hat er sich mit der wiedervereinigten Stadt, die er immer als Prozess begriffen hat, auseinandergesetzt und auch das in Buchform veröffentlicht. Im Grunde genommen ist die Entwicklung, die er durchgemacht hat, glaube ich, das immer stärker in Werkgruppendenkende. Er hat sich irgendwann Ende der 90er Jahre, das Zeitalter der Supermodels war vorbei, hat er Frauen fotografiert. Und zwar Frauen so, wie sie waren. Nicht, wie sie sein sollten oder wie sie sein mussten oder glaubten sein zu müssen, sondern einfach so, wie sie waren, bekleidet und unbekleidet. Und die letzte Werkgruppe, die ich in Leverkusen gesehen habe, wo sie zum ersten Mal gezeigt wurde, die hieß einfach nur Lebensmittel. Und auch da wieder eigentlich demokratisch, also den knallgrünen Apfel fotografiert, der, wenn er nicht höchst gezüchtet geworden wäre, überhaupt nicht so grün sein könnte. Oder die in Form gepresste Wurst, an der eigentlich überhaupt nichts Natürliches mehr ist. Er hat auch da seinen Stil, seinen Blick, dieses eigentlich dokumentarische beigehalten. Er hat es aber dann tatsächlich um seine eigene Haltung, um seine eigene Position ergänzt. Und dass er, wie Sie vorhin schon sagten, 2014 gestorben ist, da war er weltberühmt. Das MoMA hatte inzwischen die Fotos dieses ehemaligen Polizisten gezeigt. Dass er so früh gestorben ist, ist eigentlich ein großes Elend.
Und ganz kurz zum Schluss noch, diese Zeitzeugnisse sind wie gealtert?
Die sind wunderbar gealtert, sie sind nämlich gar nicht gealtert. Also sie gelten heute noch und sie sind nicht nur als Fotos zu sehen, sondern auch zu sehen, was er damit gemacht hat, wie er seine Bücher selbst gestaltet hat. Also ein wunderbarer Überblick über ein großartiges Werk.
Fotografien von Michael Schmidt zu sehen in Berlin im Hamburger Bahnhof. Stefan Koldehoff war das. Vielen Dank. Der Hamburger Bahnhof liegt in einem Stadtteil, der eigentlich das Zentrum einer jeden Stadt ist, das Bahnhofsviertel. Aber um den Berliner Hauptbahnhof herum herrscht Ödnis. Erst war es eine einzige Baustelle, jetzt ein seelenloses Büro- und Hotelgebäude. Nach dem anderen wurde dahin gebaut, ein städtebaulicher Albtraum. Das kriegen nur Investoren so hin. Die Sucht nach dem großen Geld hat immer schon Spuren in der Landschaft hinterlassen. Berühmtestes Beispiel vielleicht der Goldrausch in Kalifornien. Dabei hatte ein Schweizer auf dem Gebiet, auf dem man dann den ersten Goldnugget fand, gerade sein idyllisches Neu-Helvetien gegründet. Ja, als die Goldgräber damit fertig waren, war von der neuen Schweiz nicht viel mehr übrig als Staub. Und damit wieder zurück nach Berlin. An der Volksbühne hatte gestern das Stück Kaiser von Kalifornien Premiere. Ein Stück über Gier, Ausbeutung und die Unterwerfung des Gemeinwohls vor dem großen Geld. Könnte aktueller nicht sein. Ob es tatsächlich das Stück der Stunde war, weiß Barbara Behrendt.
Der Bühne dreht sich ein gigantisches Mühlrad, Lebensrad, Hamsterrad, Rad der Geschichte, wie es später beschworen wird. Halb in den Boden eingelassen walzt es seine Kreise inmitten eines stählernen Gerippes, den Türmen einer Festung. Es ist das Reich des Schweizer Kaufmanns Johann August Sutter, der im 19. Jahrhundert vor einem Schuldenberg nach Amerika flüchtet, in Kalifornien eine Privatkolonie namens Neu-Helvetien gründet und zum mächtigen Großgrundbesitzer wird, bis einer seiner Arbeiter auf dem Grundstück Gold findet.
Ich sitze hier auf einer fetten Goldader. Ich kann das riechen und ich könnte high werden von diesem Geruch. Ich muss sofort anfangen. Wenn sich das herumspricht, dann werden sie alle hierher kommen. Heute schreibe ich Weltgeschichte! Das hier ist meine Revolution!
Sarah Franke reißt in schwarzer Cowboy-Montur mit Spitzhacke ein Loch in den Bühnenboden und der Goldrausch, der Sutters Ländereien komplett zerstören wird, beginnt. Ein bildstarker Auftakt, wie Franke hier in Sutters Reich einfällt. Gerade erst hatte man den Schweizer Eroberer kleine Weinstöcke in die Erde pflanzen sehen. Arbeiter trugen Getreidesäcke zur Mühle, Brot wurde gebacken und Sutter am überreichen Gabentisch väterlich verehrt, bis schließlich auch Pistolen auf dem Tisch landen. Daniel Wollenzins Drehbühne rotiert, düstere Percussion- und E-Gitarrenklänge werden von Sven Michelsen und Niklas Kraft aus dem Fort heraus angeschlagen und auf Gazevorhängen Live-Videos in alter Volksbühnentradition projiziert. Stilisierte schwarz-weiße Westernbilder sind das, die Whisky und Männerschweiß atmen. Anders als Louis Trenka, der Sutter in seinem Western Der Kaiser von Kalifornien als rechtschaffene Führerfigur verklärte und dafür auch von den Nationalsozialisten beklatscht wurde, zeigt Johanna Banzer den Kolonialisten als Ausbeuter von Sklaven und Ureinwohnern.
Alles Gold, was Sie hier finden oder noch finden werden, das ist mein Gold, das gehört mir. Alle diese Leute, die gekommen sind, um mein Leben zu zerstören, das ist so ungerecht. Ich meine, diese Leute haben hier überhaupt eine Aufenthaltsgenehmigung. Meine Mühlen haben die in Brand gesteckt. Dann haben sie meine Plantagen geplündert. Das ist alles meins. Eure Familien, eure Kinder, eure Dörfer, eure Städte ist alles meins.
Was hätte man also mit diesem satten Stoff und seinen Figuren für eine elektrisierende Geschichte über Kolonialismus und Finanzkapitalismus erzählen können? Von damals bis ins Silicon Valley. Doch Eisenach inszeniert postdramatisch mit Szenencollagen, tausend Gedankenfäden, fluiden Figuren, die in ihren Cowboyhüten mal komisch herumkahlauern, in religiöse Sphären eintauchen oder Vorlesungen in Wirtschaftsgeschichte halten. Im Programmheft spricht Eisenach sich für ein rauschhaftes Erzählen aus, doch es ist weniger rauschhaft als verquast und redundant.
Wir gehen nicht erzählen vor, nicht berichten, sondern im strengsten Sinne lyrisch. Dieser Raum, der besteht aus Augenblicken, aus Unstetigkeiten. Das hier ist nicht der stetige Fluss des Lebens. Das ist kein Ablauf oder Durchlauf. Das hier ist was anderes.
Der Abend möchte durchaus die großen Fragen stellen danach, was Glück, was Freiheit bedeutet. Wofür steht das Verlangen nach Gold in uns? Für die Suche nach Sicherheit, nach Heimat oder für die Sehnsucht nach Freiheit, nach Revolution? Danach mit genügend Gold in den Händen die Welt neu zu ordnen. Doch Eisenach, das zeigte sich zuletzt am Berliner Ensemble, wo er Thomas Manns Felix Krull als palaverndes Metatheater adaptierte, ist als Autor eine Fehlbesetzung. Seine papierenden Texte kommen über Seminararbeitsstil zur Finanzgeschichte nicht hinaus. Zudem fehlt eine gute Dramaturgin, die Licht ins Wirrwarr bringt und die vor allem kürzt. Trotz aller düster schöner Bilder, die Eisenach erschafft, die unzähligen zähen Monologe drücken einen bei diesem viel zu langen 2,5 Stunden dann doch bleischwer in den Sessel.
Nicht der Start in die Saison, den sich unsere Kritikerin Barbara Behrendt gewünscht hätte. Der Kaiser von Kalifornien an der Berliner Volksbühne. Und die Kulturmeldungen beginnen mit einem Kunstkrimi, der kurz vor der Auflösung steht. Mehr dazu von Jörg Biesler.
Ja, tatsächlich, vielleicht sogar ein Happy End. 6 Werke des deutschen Künstlers Anselm Kiefer sind nämlich aus dem Ludwig-Museum in Koblenz jetzt wieder in Deutschland zurück. Sie sollten eigentlich bei einer Museumseröffnung in Shenzhen ausgestellt werden. Nach der Verschiebung dieser Eröffnung aber waren sie vor über einem Jahr verschwunden. Im Januar fand man sie dann wieder in einer Lagerhalle, aber es gab ein chinesisches Museum, das sich geweigert hat, sie herauszugeben. Wie der SWR heute berichtet, wurden sie in dieser Woche dann doch aus China ausgeflogen und befinden sich aktuell am Flughafen Köln-Bonn, wo sie vom Zoll kontrolliert werden. Entscheidend beteiligt an der Rückkehr der Werke war offenbar ein Galerist aus Hamburg. Die Stadt Koblenz hat die Rückgabe der Werke inzwischen bestätigt und die anderen Werke, die mit diesen Werken verschwunden waren, nämlich Werke von deutschen Künstlern im Wert von über 300 Millionen Euro, sind aber noch nicht wieder aufgetaucht. Anselm Kiefer hatte übrigens damals die Mitarbeit an der Ausstellung abgelehnt. Und Neues gibt's auch von einem anderen prominenten Künstler, wobei neu, das ist bekanntlich relativ. Der Street-Art-Künstler Banksy bekommt gerade online die ganz große Bühne, die Portale großer Medien, aber auch Online-Nachrichtendienste überschlagen sich geradezu, weil Banksy, was seit gut einer Woche bekannt ist, ein Schiff finanziert und gestaltet hat, das Geflüchtete im Mittelmeer retten soll. Das Geld für die 31 Meter lange Motorjacht, auf deren Aufbau ein Mädchen mit einem herzförmigen Rettungsring zu sehen ist, hat Banksy nach eigenen Angaben durch den Verkauf von Arbeiten über die Flüchtlingsbewegung eingenommen. Inzwischen soll die Louise Michel, die nach einer Feministin benannt ist, 89 Menschen aufgenommen haben. Und dann gibt's noch einen Preis. Die Schauspielerin Nicole Heesters erhält für ihre Sololeistung in dem Stück Marias Testament den Theaterpreis des Bundesverbands Schauspiel. Der Synchronpreis geht an Joachim Kerzel, der Stars wie Jack Nicholson und Dustin Hoffmann die deutsche Stimme gibt. Und den Ehrenpreis Inspiration bekommt das Dresdner Kabarett Die Herkuleskeule.
Darf morgen in Berlin demonstriert werden, ja oder nein? Das ist die Frage. Das Verwaltungsgericht in Berlin hat heute das Verbot gekippt. Mehr dazu gleich in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Das war Kultur heute. Am Mikrofon Damascha Drost. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen noch.